haben bei unserem Podcast so eine Art Tradition. Einmal im Jahr treffe ich mich nämlich mit mehreren Expertinnen in einem Tonstudio in Köln. Und wir nehmen zu unterschiedlichsten Aspekten einzelne Podcast-Folgen auf. Das ist ein total intensiver Tag mit viel Austausch, viel Lachen, aber auch viel konzentriertem Arbeiten. Und meistens hat diese tolle Atmosphäre zur Folge, dass wir uns im Rahmen der Aufnahmen noch intensiver, noch umfassender den Themen widmen, als wir es bei Kein Grund zur Panik sowieso schon tun. Und genauso war es auch bei der Aufnahme zu Mythen rund um ADHS, zu der ich Sie aufs Herzlichste begrüße. Ich stelle Ihnen jetzt unsere Experten vor. Ich habe nämlich zusammengesessen mit Dr. Alvarez Fischer, in Lübeck niedergelassener Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Mit Dr. Jürgen Fleischmann, ärztlicher Leiter der Kinder- und Jugendmedizin im MVZ der Johanniter in Sinzig.
Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Und mit Dr. Matthias Rudolf, in Boppard niedergelassener Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir haben gemeinsam über alle möglichen Mythen und Vorurteile, die es zu ADHS so gibt, gesprochen. Und weil wir nicht nur so eine angenehme Atmosphäre hatten, sondern es eben auch eine Menge Mythen gibt, ist die Aufnahme insgesamt über eine halbe Stunde lang geworden. Wir haben dann in der Redaktion beschlossen, daraus einfach zwei Folgen zu machen. Und jetzt legen wir los mit dieser ersten Folge und der Klärung eines ganz grundlegenden Mythos. ADHS, ja, das gibt's doch gar nicht. Dazu zunächst Dr. Alvarez Fischer und Dr. Jürgen Fleischmann.
Also ADHS ist eine Modeerkrankung. Da kann man ganz gut dazu sagen, dass es die Erstbeschreibung auf das Ende des 18. Jahrhunderts zurückgeht und da eigentlich schon sehr gut beschrieben ist, was ADHS ausmacht.
Das war 1775. Der deutsche Arzt Melchior Adam Weikart, der hat ein Buch geschrieben, Der philosophische Arzt, und hat eben darin ADHS so beschrieben, wie wir es heute auch tun würden.
Dann gibt es vom Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal eine Zusammenfassung. Was haben damals die Ärzte geschrieben? Und das ist wirklich spannend, weil die beschreiben, die Kinder sind motorisch unruhig, die motorische Unruhe lässt nach. Eigentlich kommen im Verlauf andere Schwierigkeiten dazu. Und das Kernsymptom hat in dem, was zu dem Leiden beiträgt, immer weniger Anteil daran. Und die Ärzte müssten eigentlich mehr darüber wissen, als sie es tun, um es gut behandeln zu können. Das ist damals gedeutet worden als eine Form der chronischen Manie. Mhm. So wie man gesagt hat, es gibt unipolare Depressionen, gibt es quasi so eine Form der unipolaren Manie, die chronifiziert ist. Da würde man sagen, nee, das gibt es nicht, sondern es ist tatsächlich das, was die beschreiben, ist eigentlich ein ADHS. Und wenn die beschreiben, was wir zu tun haben, sind wir heute noch gar nicht so viel weiter.
Es gibt auch einen englischen Pädiater, der heißt Still. Und der hat das 1902 exakt beschrieben, so wie wir es heute beschreiben, bei Kindern und Jugendlichen, hat das aber als moralisches Defizit und Erziehungsfehler gedeutet.
Und gehen wir zurück auf Hoffmann, der ja so diese Prototypen, Zappelphilipp, Hans Kuck in die Luft und das Paulinchen mit dem Feuerzeug, das ist ja ein Kinder- und Jugendpsychiater gewesen, der für seine Kinder quasi die Krankheitsbilder da aufgemalt hat. Und wenn man den so sieht, was er schreibt, naja, unsere Zeit ist zu schnell geworden und es ist klar, dass nach der Beanspruchung des Gehirns die Überanspruchung des Gehirns kommt. Ja, das hatten wir ja vor 140 Jahren, waren wir genau da. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass natürlich der Einfluss sozialer Medien auf die Konzentrationsfähigkeit enorm ist. Das heißt, wenn ich viel soziale Medien nutze, wird meine Konzentrationsfähigkeit nachlassen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schwer nachzuvollziehen, wenn ich nur noch gewohnt bin, 3-Sekunden-Videos zu gucken, dass ich das dann nicht mehr kann. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich die dann wieder weglasse, können die Menschen, die kein ADHS haben, sich auch wieder länger konzentrieren. Und das ist bei einem Menschen mit einem ADHS eben nicht der Fall.
Habe ich jetzt verstanden, ist beschrieben worden, aber jetzt mal ganz ehrlich, dass es diesen Namen hat, dass wir jetzt so einen Podcast darüber machen, da hat doch die Pharmaindustrie ihre Finger drin. Das ist doch eine Erfindung der Pharmaindustrie letztendlich, oder?
Wissen Sie, Herr Schiffbauer, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit ADHS. Ich kann es tatsächlich auch fast gar nicht mehr hören. weder dieses, das, ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja, das höre ich wirklich von Kolleginnen und Kollegen. Und ich selber bin durchaus ein gläubiger Mensch, aber ich finde, das gehört in die Kirche oder in den spirituellen Rahmen und nicht, wenn es um Krankheiten geht. Und wir haben einfach eine wissenschaftliche S3-Leitlinie, also eine Leitlinie auf höchstem wissenschaftlichen Niveau mit einer Vielzahl von Studien in den letzten Jahren. Und deswegen ganz klar, nein, es ist keine Erfindung der Pharmaindustrie, sondern es ist wirklich eine wissenschaftlich nachgewiesene neurobiologische Erkrankung.
Beschrieben als paradoxe Reaktion auf Stimulanzien. Die Ärzte haben sich die Menschen angeguckt und haben gesagt, Mensch, es gibt junge Menschen, die nehmen Stimulanzien, um dann Party zu machen. Es gibt andere Menschen, die nehmen Stimulanzien und schlafen auf der Couch ein. Das ist keine Erfindung der Pharmaindustrie gewesen, sondern einfach eine Beobachtung.
Es ist ja in allen möglichen medizinischen Professionen geforscht worden. Und die Genetiker, die haben Dutzende von Genen gefunden, die mit beteiligt sind an der Auslösung dieses Krankheitsbildes. Und interessanterweise, es gibt einige Hauptmarkergene sozusagen. Da gibt es das ganz berühmte Dopaminrezeptorgen, DRD4. Das da noch eine besondere Eigenart hat, das sogenannte 7R-Allel. Und was bei Menschen mit ADHS ja häufig gefunden wird. Und was im Übrigen schon bei den ältesten Skelettfunden nachgewiesen werden konnte. Das heißt also, ADHS gab es eigentlich schon, seit es Menschen gibt. Mhm. Menschheitsforscher sagen, dass etwas, was so lange besteht, einen Sinn haben muss. Und da gibt es eben auch die Vermutung, dass ADHS eigentlich die Eigenschaft ist, die man braucht, wenn man im Urwald überleben will. Dass man also eine Rundumwahrnehmung braucht und auf einen Schlüsselreiz wartet, der zum Überleben wichtig ist. Im Urwald, wenn man nicht weiß, was hinter einem los ist, dann kommt man nicht wieder raus. Aber wenn man in der Schule sitzt oder am Arbeitsplatz und alles mitbekommt, was um einen herum passiert, dann ist es störend.
Dann sind wir doch beim nächsten Mythos. Das gehört doch zu uns und das kann doch gar nicht sicher diagnostiziert werden. Also was für ein Quatsch.
Entschuldigung, Herr Schiffbauer, dass ich so deutlich bin, aber es ist auch Quatsch. Richtig ist doch, natürlich kann man ADHS, aber genau wie eine Depression oder eine Angststörung, nicht anhand eines Blutbildes oder irgendeines Schnelltests diagnostizieren. Das ist klar. Aber es gibt eben von der Weltgesundheitsorganisation klar definierte Symptome und Kriterien und die gilt es eben durch einen Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin oder durch einen psychologischen Psychotherapeuten klar in der Anamnese herauszuarbeiten. Und dann kann ich sicher die Diagnose stellen.
Und es geht eben darum, dass, so steht es ja auch in den DSM-5-Kriterien drin, die Auffälligkeiten zu einem klinischen Leiden führen müssen. Denn nur dann ist es eine Erkrankung und nur dann braucht es eine Behandlung.
Jetzt in Richtung des Pädiaters, Jürgen Fleischmann. Mag ja alles sein, mag ja alles stimmen, aber das wächst sich doch raus.
Es wächst sich tatsächlich teilweise raus. Wenn man sieht, dass wir weltweit im Kindes- und Jugendalter ungefähr 5%, also 4-6% behandlungsbedürftig erkrankte Menschen haben mit ADHS und im Erwachsenenalter 2-3%. Das heißt, es wächst sich in irgendeiner Form raus und wir haben das beobachtet und wir stellen fest, das ist ja eine sogenannte dimensionale Störung, die abhängig von Umweltsituationen, von Lebenssituationen, von Fähigkeiten sich unterschiedlich stark auswirkt. Und wenn ich jetzt nicht mehr in die Schule gehen muss, sondern kann mir meinen Arbeitsbereich als Erwachsener selber aussuchen und selber entscheiden, wann ich aufstehe und selber entscheide, wann ich arbeite, dann bin ich natürlich weniger auffällig, als wenn ich in einem System funktionieren muss. Hm. Es hat dann Krankheitswert, wenn die Patienten drunter leiden. Als Eigenschaft ADHS kann es ja durchaus von Vorteil sein. Ja, aber wir müssen dann genau schauen, in welchem Moment leidet der Patient drunter und da müssen wir was dagegen machen. Und das sind dann nicht nur Medikamente, sondern es kann auch irgendeine Veränderung sein, zum Beispiel in der Art, wie ein Kind beschult wird oder wie Eltern mit dem Kind umgehen.
Ah, sehen Sie, Herr Schiffbauer, ich bin ja Diabetologe. Mhm. Und ich habe junge Patienten 6, 7, 8, 9 Jahre alt mit Typ-1-Diabetes. Den würde ich auch gerne sagen, weißt du was, mit dem 18. Geburtstag, schnick. Mhm. Ja, ist dein Insulinstoffwechsel plötzlich normal? Da würde mich jeder für nicht normal erklären. Und eigentlich, wenn man es mal andersrum dreht, ist eigentlich gar nicht zu verstehen, warum ausgerechnet ADHS, wo wir wissen, es ist eine neurobiologische Störung, warum die mit dem 18. Geburtstag vorbei sein soll. Sondern es ist, genau wie Jürgen eben sagte, dann kommt es natürlich sehr auf den Kontext an, dass es vielleicht nicht mehr so auffällig ist oder dass es kein Problem wird. Aber dass ADHS mit der Volljährigkeit verschwindet, ist einfach Quatsch.
Ein Drittel der Patienten verlieren die Behandlungsbedürftigkeit mit der weiteren Hirnentwicklung.
Akzeptiert, können wir abhaken und trotzdem, so eine ADHS-Diagnose, die wird doch wirklich viel zu voreilig gestellt. Das hat eine Konsequenz, die stigmatisiert nämlich. So, jetzt sind Sie ruhig, ne?
von wegen, Herr Schiffbauer. Es ist doch so, und das haben die beiden Kollegen ja auch schon gesagt, es kommt doch keiner zum Arzt, weil es ihm so gut geht und weil er sich so toll fühlt und weil er so besonders ist, sondern weil er einen Leidensdruck hat. Und tatsächlich ist es genau andersrum. Viele, viele dieser Patientinnen und Patienten, die eine unerkannte ADHS im Erwachsenenalter haben, die sind ja schon in Behandlung bei Psychiaterinnen und Psychiatern, Psychotherapeutinnen. Mit Angststörungen, mit Depressionen, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Substanzmissbrauch und vielen anderen Erkrankungen und sprechen aber auf eine Behandlung nicht richtig an, wenn man nicht das zugrunde liegende ADHS erkennt. Also ich glaube, ganz im Gegenteil, es ist nicht überdiagnostiziert, sondern es ist unterdiagnostiziert. Und es stigmatisiert ja nur dann, wenn die Gesellschaft überhaupt Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert. Und das finde ich viel schlimmer, dass man Angst haben muss, mit einer F-Diagnose, also mit einer Psychodiagnose aus der Praxis zu gehen, weil man dann Angst hat, stigmatisiert zu werden.
Ja. Tatsächlich hatte mich mal eine Patientin, die keine, da ging es um Autismus, also auch eine Neuroentwicklungsstörung, die sagte, das haben sie nicht. Dann fing sie an zu weinen und ich sagte, ja, warum weinen Sie denn? Ja, aber ich hatte so gehofft, dass es keine psychische Erkrankung ist. Hm. Und konnte ich sagen, naja, es ist auch eine F-Diagnose, ist doch auch eine psychische Erkrankung, auch der Autismus. Es gibt keine guten und keine schlechten Erkrankungen. Und es gibt keine Erkrankung, für die man etwas kann, sondern es gibt nur Erkrankungen, unter denen man leidet.
Für unsere Zuhörenden, ich nicke hier immer ganz fleißig, aber ich bin natürlich hier in der Rolle des Advocatus Diaboli, deshalb höre ich jetzt auf zu nicken. Das Aufnehmen, es gibt keine guten, keine schlechten Erkrankungen, das ist ja gar keine Erkrankung, sondern ein Erziehungsproblem. Also dieses Störungsbild passiert ja, weil Eltern unfähig sind. Jawohl.
So, ich habe eben schon mal von den Dutzenden von Genen erzählt, die herausgefunden wurden, dass die also beteiligt sind an der Auslösung von ADHS. Gene werden auch vererbt. Das heißt also, oft haben die Eltern es eben auch. Das ist auch die Frage, die ich stelle. Dann kommen Eltern mit einem Kind und kommen in die Praxis und schimpfen über das Kind und sagen, es verhält sich unmöglich und blamiert uns und die Lehrer beschweren sich ständig. Und meine nächste Frage ist dann immer, von wem hat er das oder sie? Also dann gucken die Eltern ganz groß. Und dann habe ich gesagt, ja, bei der Intelligenz wüssten sie es sofort, gell? Aber von wem hat er das jetzt mit den Problemen? Und dann kommt einer oder beide von Elternteilen und sagen, ja, also ich war auch so. Und meinen Eltern wurde auch vorgeworfen, dass sie mich nicht erziehen konnten. Aber es hat definitiv mit Erziehung nichts zu tun. Es hat wohl etwas damit zu tun, wie man damit umgeht. Also ob man lernt, mit den Kindern umzugehen, ihnen den Raum zu geben, wieder runterzukommen. Sie nicht für etwas zu bestrafen, zum Beispiel, was sie gar nicht wollten. Das ist ja die Krux der Kinder, dass mit der Impulskontrollstörung sie etwas tun und dann erst die Stimme im Kopf kommt, die sagt, oh Gott, was hast du da schon wieder gemacht? Und dann werden sie etwas bestraft, was sie gar nicht wollten. Ja, und sie hätten doch gern Hilfe, dass ihnen das nicht mehr passiert, dass sie sich mit ihrem Willen steuern können. Mhm. Und das ist so. Die Krux sind also keineswegs Erziehungsfehler der Eltern, auch wenn Freunde, Großeltern, Lehrer das häufig genug meinen.
Aber wir dürfen nämlich dann auch den Umgang, wenn wir es als Erkrankung anerkennen, den Umgang damit lernen und der Erkrankung Raum geben. Ja. Okay, wenn die Eltern ausgeschlossen sind, Medienkonsum haben wir eben schon mal ein bisschen angesprochen, aber das ist es doch. Es ist nämlich der Medienkonsum oder die Umwelt. Ja, es sind soziale Einflüsse. Unsere Zeit ist halt dafür verantwortlich, verflixt und zugenäht. Dieses ganze Internetgedingse, ja. Die Handys, der Verkehr, E-Autos, ich weiß nicht, Chemtrails. Ja. Also irgendwer wird das schon schuld sein.
Ich glaube, dass diese ganze Internetsache sich sowieso auf Dauer nicht durchsetzen wird.
Es stimmt aber. Der Stern hat es nachgewiesen. Wir haben 20 ADHS-Kinder auf eine Alm geschickt. Mhm. Ja, die Kühe sind ausgezogen, aber die haben die Kinder auf die Alm geschickt und die waren tatsächlich ruhiger. Mhm. Ja, also wenn man natürlich jetzt alle ADHS-Kinder auf Almen schicken, dann wird es in den Städten ruhiger und in den Schulen. Nein, es hat damit natürlich nichts zu tun, es hat mit Reizüberflutung zu tun. Wenn wir sehen, ADHS ist ja eigentlich eine Störung der Filterfunktion des Gehirns. Das heißt, man sitzt da und das, was man tun muss, ist langweilig. Man will es aber tun. Man will sich auf den langweiligen Lehrer konzentrieren. Und dann kriegt man gleichzeitig aber alles mit, was um einen herum passiert. Ja, also wer sich kratzt, wer wütend ist, wer traurig ist, dass draußen ein Vogel vorbeifliegt, dass die Nase juckt, dass es zu warm ist. Alles muss das Gehirn verarbeiten. Und das ist dann letztlich das eigentliche Problem.
Selbst wenn es so ist, was wollen wir denn machen? Also wir leben einfach in der Zeit, in der wir leben. Und wir leben in den Umständen, in denen wir leben. Und damit kommen ja auch die Mehrzahl der Patienten oder der Menschen kommt ja damit klar.
Und das ist doch eigentlich das entscheidende Argument, Daniel. Also natürlich können die Symptome einer ADS, wie die Kollegen beide auch gesagt haben, durch bestimmte Umweltbedingungen verstärkt werden. Mhm. Reizüberflutung. Oder denken Sie auch an unser ganzes Konsumverhalten. Da wird ja genau gefördert, dass man impulshaft irgendwas kauft, was man vielleicht gar nicht braucht und. Aber Fakt ist doch, ausgelöst wird die Erkrankung dadurch eben nicht.
Okay. Und sie würde auch verschwinden, wenn man diese Reize wegnimmt. Und das würde eben bei einem ADHS, würden die Symptome eben nicht...
Die blieben bestehen. Und wir haben ja auch schon den historischen Kontext kennengelernt. Und da gab es noch kein Internet, glaube ich, im 18. Jahrhundert.
Ist ja gar keine Besonderheit. Wir reden ja bei anderen psychischen Erkrankungen über das Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, es gibt eine Prädisposition für Erkrankungen. Und dann kommen eben bestimmte Faktoren dazu, die dazu führen, dass die Erkrankung auftritt oder nicht. Das ist übrigens nicht nur bei psychischen Erkrankungen so, es ist bei neurologischen Erkrankungen auch so. Es beschreibt ja das Phänomen der reduzierten Penetranz. Das heißt, auch wenn wir sagen, das liegt ein bisschen an unserer Zeit, so ist es bei allen psychischen Erkrankungen. Es gibt Umweltfaktoren und es gibt eine Prädisposition.
Das war jetzt ein netter Versuch, mir die ganzen Mythen, die ich hier noch auf meinem Zettel habe, quasi jetzt schon vorauseilend argumentativ zu zerlegen. Ich lasse aber trotzdem nicht locker, weil dieser Mythos, ja, kann ja alles sein, aber der Diabetologe, der weiß es doch. First Line, was steht da in den Leitlinien immer? Lifestyle-Intervention, ja? Müssen die Leute halt Sport machen, die sollen sich halt bewegen, weil die alle auf Couch-Potatoes sind, dann haben die auch ADHS. Ich meine, Sport hat noch keinem was geschadet und ist die Omnipill, die alles kann.
Herr Schiffbauer, ganz ehrlich, natürlich kann Bewegung helfen, die innere Unruhe abzubauen oder auch der Langeweile zu entkommen. Aber als alleinige Therapie tatsächlich nur die ADS-Betroffenen ins Fitnessstudio oder aufs Laufband zu schicken, das funktioniert einfach nicht. Natürlich haben Sport und Bewegung für viele Menschen mit einer ADS auch einen sehr hohen Stellenwert. Aber das Problem ist, dass viele dieser Patienten auch Extremsportarten bevorzugen, eben um diesen Dopaminkick zu bekommen. Die machen dann Mountainbiking und Downhill und Rafting und Bungee-Jumping und leider verletzen sie sich dadurch eben auch sehr häufig. Und gerade in diesen verletzungsbedingten Pausen, Sportpausen, kommt dann auch nochmal die ADS-Symptomatik nochmal deutlich stärker raus. Also nur Sport alleine, sorry, muss ich Sie enttäuschen, funktioniert nicht.
Wenn wir jetzt bei Kindern und Jugendlichen uns das anschauen, dann hat es tatsächlich einen Effekt, wenn die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Mhm. Also die ADHSler, die von morgens 8 bis 13 Uhr in der Schule sitzen sollen und auch in den Pausen nicht zu viel toben sollen, die würden enorm davon profitieren, wenn die nach 2 Schulstunden 20 Minuten Bewegungspause hätten. Ja, nicht toben, Bewegungspause, Ballsportarten, etwas in dieser Art. Wenn man Vormittag über verteilt 3 Bewegungspausen hätte, dann bin ich mir sicher, wäre der medikamentöse Bedarf von denen, die nur für den Schulvormittag Medikamente brauchen, reduziert.
Wahrscheinlich würden aber auch die Kinder profitieren, die kein ADHS haben, weil ich glaube, das tut allen gut.
Ne? Eine Patientin von mir ist Lehrerin an einer Privatschule und die macht das. Die macht über den Vormittag verteilt 3 Bewegungspausen. Und die Kinder profitieren tatsächlich alle davon.
Was ich meinen Patienten an Sport empfehle, den ADHS-Patienten, ist tatsächlich diese Kampfsportarten wie Karate, wie Judo. Da geht es ja nicht darum, irgendwo drauf zu hauen, sondern es hat ganz viel mit Achtsamkeit, mit Körperspannung, mit Wahrnehmung von Körperspannung und Regulation von Körperspannung zu tun. Die empfinde ich als sehr, sehr hilfreich für ADHS-Patienten.
Aber falsche Ernährung. Das ist doch der Auslöser. Da frage ich den Diabetologen. Die essen alle verkehrt, die Leute.
Ganz genau. Nein, Natürlich ist das immer wieder auch in der Diskussion die Ernährung. Und ich glaube, dass grundsätzlich das Thema Ernährung und der Zusammenhang zwischen Ernährung und seelischer Gesundheit in den nächsten 10 Jahren einen unglaublichen Boom erleben wird. Mhm. Aber, also, wenn wir uns mal anschauen, Zucker, Süßstoffe, Phosphate, also unterschiedliche Lebensmittelbestandteile wurden ja schon für eine ADS verantwortlich oder mitverantwortlich gemacht. Mhm. Aber wir bewegen uns ja auf dem Boden wissenschaftlicher Studien und da gibt es tatsächlich keine einzige mir bekannte Studie, die das nachweisen kann. Und andersrum ist es auch so, es gibt viele, ich frage immer auch gezielt bei meinen Patientinnen nach, haben sie denn schon mal versucht, durch eine bestimmte Form von Ernährung die ADS grundlegend sozusagen zu therapieren oder zu heilen? Und da ist mir kein einziger meiner Patienten ist mir da bekannt. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen aussieht.
Es gibt diesen Mythos, dass Kinder, wenn sie viel Zucker essen, aufgedreht sind. Und auch das stimmt nicht.
Aber unser Gehirn ist doch zuckersensitiv.
Ja, aber Kinder sind dann aufgedreht, wenn sie viel Zucker essen. Also es ist, wann essen Kinder viel Zucker? Das ist bei Geburtstagspartys. Und nach 3 Stunden Geburtstagspartys sind kleine Kinder durch. Und dann essen sie natürlich viel Zucker auf einer Geburtstagsparty, aber deswegen sind sie nicht aufgedreht.
Ah, diese Kausalität und Korrelationsgeschichte, da muss man doch immer wieder hinschauen. Okay, gekauft,
und,
ja.
Ansonsten ist es noch ganz wichtig, dass wir diesen Mythos ansprechen. Ich kenne so viele Patienten, die von ihren Eltern sicherlich gut gemeint mit irgendwelchen Diäten gequält wurden. Mhm. Mir tun die Kinder wirklich im Nachhinein noch leid, dass sie das über sich ergehen haben lassen müssen.
Mit dieser wichtigen Einordnung Dr. Alvarez Fischers sind wir am Ende dieses ersten Teils unserer Ausgabe zu Mythen rund um ADHS. Im nächsten Teil geht es unter anderem um Vorurteile gegenüber der ADHS-Therapie. Ich freue mich, wenn Sie auch da reinhören und sage Tschüss, bis dahin.